Liebe Freunde, ich danke Ihnen, dass Sie mich heute in Geduld anhören wollen, wenn ich über das Thema spreche, die Bibel und die Ideologien. Das ist ja nun ein weit gespannter Bogen, aber ich glaube, es ist in der heutigen Situation geradezu entscheidend oft, auch für die Christen, dass sie sich klar sind, sowohl über das, was heute da vorgeht, als dass sie auch über die Begriffe klar sind und dass sie sich klar werden darüber, wie sie heute über den Tisch gezogen und für dumm verkauft werden, wenn sie nicht Bescheid wissen in diesen Fragen. Und mich hat von klein auf immer dieser Gedanke vom Reich Gottes, der hat mich immer interessiert und vor allem in welcher Form sich dieser Gedanke in der deutschen Geschichte ausgeprägt hat. Und ich habe dann eben festgestellt, ich glaube, wenn Sie die Bibel nehmen, dann haben Sie im ganzen Alten Testament durchgehend eine bestimmte Vorstellung von den Geboten Gottes, von den Ordnungen Gottes und vom Reich Gottes. Und solange die Könige von Israel sich an diese Gebote gehalten haben, heißt es, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und dann war der Segen des Herrn auf Israel. Und wenn sie das Gegenteil gemacht haben, indem sie das Gleiche machten wie wir heute, nicht, dass sie nämlich ihre Sexualgötzen anbeteten, den Baal und die Astaroth, und dann den scheußlichsten von allen, den Moloch, dem man die neugeborenen Kinder in die Arme legte und die Arme glühend machte, und hat einen Priester hinten dran daran gezogen, nicht wahr, dass der Götze dann die Kinder verschmort hat. Und das war natürlich ein großes Opfer, nicht wahr, ein religiös wurde das unterbaut, die ganze Sache, und war aber nach der Bibel, ich habe da bloß alle die Stellen, die ich gefunden habe, mit da ein Stück Papier reingesteckt, und es sind wenigstens 30 oder 40, in denen nun ganz klar gesagt wird, weil ihr das Land mit dem Blut eurer eigenen Söhne und Töchter befleckt hat, darum werdet ihr ausgetrieben werden. Darum kommt ihr in die Hände der Babylonier, und darum wird Israel und Jerusalem zerstört werden. Und heute handelt es sich um gar nichts anderes als um diese Dinge, die von Anfang der Bibel bis zum Ende alles durchziehen, nämlich die ganze Stellung, die das Gesetz und Gott selbst und Jesus und die Jünger zu dieser Frage der entfesselten Sexualität und des Missbrauchs der größten Gabe, die der Mensch besitzt, nämlich Mitschöpfer Gottes zu sein, und die er dann einfach missbraucht, in der übelsten Form den Dreck zieht, wie man das heute macht, und die dann zu der Katastrophe führt. Wir haben dasselbe heute mindestens so krass wie die Leute von Sodom. Sie wissen selber, nicht wahr, was da in unserer evangelischen Kirche langsam alles passiert. Ich komme aus Ulm, nicht wahr, da hat man dann einen homosexuellen Gottesdienst gemacht vor 2 Jahren in Münster, man hat es dazu missbraucht. Oder die EKD, die gibt dann wachsweiche Schriften raus zu dem Thema. Bereits im Jahr 1970 hat die EKD eine sogenannte sexualethische Denkschrift herausgebracht, in der sie also die Liebe zwischen Männern und zwischen Frauen durchaus bejaht hat, als auch eine Art Liebe, die genauso personal sei wie die zwischen Mann und Frau in der Ehe, und hat alle Dämme eingerissen damals mit dieser Denkschrift. Der damalige Ratsvorsitzende Landesbischof Dietz Fellwinger hat diese Denkschrift abgelehnt, hat sie zurückgehen lassen. Das spielte aber gar keine Rolle. Als er ein Jahr darauf nicht mehr Ratsvorsitzender war, wurde sie trotzdem an sämtliche Pfarreien und überall hin verteilt. Das ist das übelste Machwerk, das ich aus einer Kirche da bis jetzt gesehen habe. Und wir haben dann als Ärzte, war der Dr. Fischer und noch der Dr. Hilb aus Reutlingen und ich, wir haben sofort eine ganz scharfe Gegendenkschrift, vielmehr drei Gegendenkschriften dagegen verfasst. Und ich war damals in der Landessynode, das war die erste Zeit, seit 71, 72, nicht? Und da muss ich sagen, dann wurde das abgelehnt, der Antrag, der gar nicht von mir kam, dass diese Denkschriften, die wir verfasst haben, ebenfalls als Antwort an sämtliche Pfarreien gehen sollen, an alle diejenigen, die andere gekriegt haben. Aber selbst unsere Evangelikalen und lebendige Gemeinde damals, einige, die haben das abgelehnt, dass man das macht. Und so blieb die Sache unbeantwortet und lief weiter als die Denkschrift für die evangelische Kirche. Und wenn man das heute durchliest, nicht wahr, dann langt man sich an den Kopf, was man sich alles gefallen ließ in der evangelischen Kirche. An Verdrehung der ethischen Maßstäbe der Bibel. Nicht, wenn Sie von vorne bis hinten, ist die Frage der Reinheit. Das heißt auch, nicht bloß der sexuellen Reinheit, sondern Reinheit überhaupt, aber speziell auch der Frage der Reinheit, was die Energien, die schöpferischen Energien des Menschen angeht, die eben von Gott her eben nicht dazu da sind, um als Lustproduktion und als Volkssport und sonst etwas zu dienen, sondern die eben tatsächlich dem größten Wunder, das wir kennen, nämlich der Neuschaffung eines Menschenlebens dienen. Und das ist der eigentliche Sinn der Zweigeschlechtlichkeit in der gesamten Natur. Und wenn man die reduziert, deswegen, weil auch hier jede schöpferische Funktion in der Natur ist verbunden mit Freude und Lust. Im Frühling, den wir jetzt wieder vor uns haben, nicht wahr, da jubelt alles. Und die Blumen, die Blüten sind ganz fantastisch. Warum? Weil neues Leben geschaffen wird in der Natur. Und das ist der Sinn. Und wenn ich hergehe und löse das objektive Ziel, dass der Schöpfer mit der Zweigeschlechtlichkeit auch beim Menschen will, wenn ich dieses objektive Ziel der Schaffung neuen Lebens, der Weitergabe des Lebens, wenn ich das missbrauche, indem ich dann einfach die Lust sozusagen ablöse und die isoliert genießen will, dann ist es wie bei allen übrigen Trieben auch im menschlichen Leben. Sie sind alle, haben alle diesen dreifachen Aspekt, der Esstrieb, der Trinktrieb, der Aggressionstrieb, der Fluchttrieb, und wie die Triebe alle heißen. Sie haben alle ein dreifaches Ziel, entweder das Leben erhalten oder in Frage des Geschlechtstriebs, das Leben schaffen und gleichzeitig sind sie mit Freude und Lust verbunden und sie schaffen Gemeinschaft. Esstrieb zum Beispiel oder Trinktrieb, eine gemeinsame Tasse Kaffee, nicht wahr, schafft auch Gemeinschaft, macht auch Spaß und beim Essen genauso. Aber in dem Moment, wo man isst, bloß um der Lust willen, dann wird aus Essen fressen und wenn man trinkt, wird aus Trinken saufen. Und dann verwandelt sich der Trieb, der von seinem objektiven Ziel gelöst ist und nur noch die subjektive Lust will, der wird zum Todestrieb. Der zerstört dann das Leben, statt dass es schafft. Nicht? Und das gilt nicht bloß für den Geschlechtstrieb. Aber beim Geschlechtstrieb ist dann so, da landet das beim Moloch-Kult und bei der Abtreibung, immerhin 400.000 im Jahr, werden bei uns liquidiert. Mit staatlicher Hilfe und mit der Unterstützung der Kirchen. Ich war denn das, was wir schon, wie ich noch in der Landessynode war, da haben wir das schon angegriffen, dass wir sagten, diese Ausstellung von Beratungsscheinen bei den Beratungsstellen, damit der Doktor dann straffrei abtreiben kann. Ich war, das ist eine Mithilfe der Kirche bei der Abtreibung. Das ist auch heute noch meine Überzeugung. Und die Kirche macht sich hier ganz massiv schuldig, blutschuldig, an den 400.000, die da umgebracht werden jedes Jahr. Und diese Dinge sind nach meiner Überzeugung mit eine Ursache für den Verfall, den inneren Verfall etwa der Kirchen, vor allem auch der evangelischen Kirche. Nicht, weil in dem Moment, wo die Unzucht regiert und die Unreinheit regiert, und wenn die Pfarrer heute sich abends die Sexfilme angucken und sich hinten dran scheiden lassen, der und jener und so weiter, nicht wahr? So geht der Heilige Geist geht aus der Kirche heraus, denn Unreinheit und Heiliger Geist vertragen sich nicht. Das sagt der Paulus und alle, sagt uns die ganze Bibel. Nicht? Und deswegen ist hier, nach meiner Überzeugung, ist hier eine der Grundursachen für den Verlust der Kirche an Heiligem Geist. Nicht wahr? Warum ist es plötzlich weg? Nicht? Wenn Sie fragen wollen, auch in der katholischen Kirche, warum treten so viele Priester aus? Warum werden heiraten sie und so weiter? Warum? Weil sie abends an diesen Fernsehschirm hinsetzen und sich den Mist angucken. Hm? Unter der Flagge, ja, man muss das gesehen haben, das muss man doch wissen, was da vorgeht und so weiter. Das muss man gar nicht wissen. Denn das Bild bildet und das Bild, das falsche Vorbild verbildet. Da kann man machen, was man will. Ich meine, wir haben eben da oben einen Computer, das Gehirn, die Bilder werden aufgenommen und werden dann umgesetzt und werden dann hintendrein praktiziert, auch in dieser Form. Und deswegen ist das nicht harmlos, sondern hier ist der Ansatz für die Zerstörung der Kirche, für die Zerstörung auch des Volkes. Diese Pornografie, die Sie heute sehen, nicht wahr, ist gezielt bei uns freigegeben worden, von Willy Brandt und Genossen, wie sie alle heißen. Die haben das gewollt. Die wollten eine Zerstörung der moralischen Basis in diesem Land. Warum? Weil dann in dem Moment, wo die Menschen von Gott gelöst sind und haben keinen Halt mehr und keine Orientierung, nicht wahr, dann kann man sie manipulieren, wie man will. Und das ist leider bei uns weitgehend der Fall. Nun wollte ich Ihnen heute Abend gerade einmal diese Zusammenhänge ein bisschen versuchen klar zu machen zwischen der sogenannten Ideologien und dem und der biblischen Botschaft. Denn das, was Sie heute haben an sogenannten Ideologien, ich meine da in dem Fall nur die großen, zum Beispiel etwa den Nationalsozialismus, den Kommunismus, den New Age Pazifismus, den wir heute haben, oder den Sozialismus, den Nationalismus und den Liberalismus. Das beginnt alles mit dem Katholizismus und mit dem Protestantismus. Das sind die beiden ersten Ismen. Nicht wahr? Und ein Ismus ist immer, das will ich Ihnen nachher zeigen, ist eine Absolutsetzung einer Teilwahrheit, eines Teilideals, das verloren gegangen ist. Und das dann zum höchsten Ideal gemacht wird, an die Stelle Gottes tritt, an die Stelle von Jesus Christus tritt und dann zur zerstörenden Kraft in einem Volk wird. Ich habe da so ein Bild. Ich nehme die Pyramide, weil die Pyramide ist schon seit alter Zeit in Ägypten und bei den Azteken und sonst wo und bei den Mayas und so weiter, ist sie das Symbol für die Weltordnung, wo ein Stein den anderen trägt und alles von einer Spitze her ausgerichtet ist. Nicht? Und deswegen kann man dieses Bild, glaube ich, ganz gut benutzen, um das verständlich zu machen, was eine Ideologie ist. Und Sie sehen hier das Idol, der höchste Wert oben, die Wissenschaft vom Leitbild heißt die Ideologie im Grunde. Ideologie heißt, Idee heißt Leitbild, Eidos-Bild und Logie heißt Wissenschaft. Ideologie ist also die Wissenschaft vom Leitbild für die Gesellschaft, für ein Volk und für die Völker und für die ganze Gesellschaft. Und da die Bibel natürlich ein klares Leitbild für den Menschen, für den Einzelnen, wie für die Völker hat, könnte man sie auch als, kann man, wenn man will, kann man das auch als Ideologie bezeichnen, wobei der grundsätzliche Unterschied eben das ist, dass an der Spitze, die wir als die Spitze, von der alles ausgeht, eben Gott und Jesus Christus ansehen, anstatt irgend so einem Idol. Jede Ideologie will eine Ordnung für die ganze Menschheit schaffen. Sie ist geboren aus einer spezifischen Leidenschaft. Nehmen wir mal den Kommunismus, aus dem Klassenhass. Sie hat einen Aktionsplan, das war die Weltrevolution bei den Kommunisten. Sie hat eine bestimmte Weltanschauung, also dialektischen historischen Materialismus bei den Kommunisten. Die Weltanschauung. Und sie will eine bestimmte Lebensform schaffen, etwa das Kollektiv. Ohne diese vier Qualitäten ist das keine Ideologie. Es gibt Ideen und so weiter, aber eine Ideologie hat diese vier Eigenschaften. So, das nächste. Nein. Und es ist nur sehr interessant, wenn man nun die Ordnung Europas und vor allem auch Deutschlands nun mal unter diesem Gesichtspunkt sieht. Ah, danke. Ja, danke schön. Und das ist die Grundidee, die ab Karl dem Großen bei uns in vor allem Deutschland, Frankreich und Mitteleuropa das Leitbild ist, nachdem der Staat aufgebaut wird. Sie sehen, Kaiser und Papst repräsentiert durch die Kaiserkrone und die Tiara, nicht die Tiara, sage die Mitra des Papstes. Und die Leidenschaft dieser Idee war die Nächstenliebe und das germanische Heldentum. Die beiden Dinge kehrten zusammen damals. Der Plan, wie man die Welt, diese Ideologie der Welt bringt, war Mission und dann Verteidigung des Erreichten. Die Weltanschauung war die christliche Heilslehre im antiken Weltbild, das muss man sehen, nicht wahr? Das antike Weltbild, von daher kam dann auch einiges, was gespalten hat. Und die Idee, in welche Ordnung, wie heißt man diesen Staat, den könnte man als christlichen Ständestaat bezeichnen damals. Diese mittelalterliche Ordnung, die geht auf Augustinus zurück und auf seine Bücher vom Gottesstaat. Und der Karl der Große war also der Erste, der das nun, da ließ ich das sehen, beim jeden Mittagessen, musste ihm der Alkuin da ein Kapitel aus dem Augustinus vorlesen. Und er wollte nun diese Gottesstaatsidee verwirklichen und wurde dann im Jahr 800 am Weihnachtstag, damals vom Papst in Rom, wurde zum Kaiser gekrönt. Und von da ab geht es 250 Jahre mehr oder weniger auf und ab etwas mit dieser Idee vom Gottesstaat. Aber es funktioniert im Wesentlichen, solange Kaiser und Papst gemeinsam das gleiche Ziel haben, nämlich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles Übrige zufallen. Nicht? Und es ist die Spitze dieser Entwicklung war der Kaiser Heinrich III. Sie können sein Grab in Speyer bewundern. Nicht? Der hat den Speyerer Dom auch mitgeschaffen mit seinem Sohn Heinrich IV. Und die Radikalität, mit der dieser Mann sowohl persönlicher Christ war, als auch ein Vertreter einer Bewegung, einer christlichen Erneuerungsbewegung, als auch Kaiser, diese drei Dinge zusammenzubringen, ist da nicht ganz einfach, auch damals nicht ganz einfach gewesen. Aber der hat das fertiggebracht. Und ich will bloß einen Punkt sagen, zum Beispiel, wenn er an Weihnachten war es ja so, da wurden vielfach Gnadengesuche bewilligt. Und gegen den Heinrich III. Haben sich einige seiner Fürsten erhoben und wollten ihn stürzen. Und als er die dann besiegt hatte und einsperrte, beziehungsweise dann kamen die an Weihnachten und haben um Vergebung gebeten, und dann hat er sie wieder eingesetzt in ihre Fürstentümer, hat ihnen vergeben. Und dann haben sie es wieder gemacht, wieder ein Aufstand, und dann hat er sie wieder gefangen gesetzt, dann kamen sie wieder an Weihnachten, und dann hat er sie wieder vergeben. Warum? Weil 7 mal 7 soll er vergeben, nicht wahr? Das war für ihn ein Gebot Jesu Christi, dem er nicht ausweichen konnte. Und dann haben sie das dritte Mal das probiert. Und die Historiker sagen, der war ja dumm, der Heinrich der Dritte, nicht wahr? Wie konnte er sowas machen, die nochmal laufen lassen? Nicht? Und die haben dann, er hatte gar keine Chance da in dem Fall. Die haben so gut vorbereitet alles, dass er stürzen musste. Und dann starben die beiden plötzlich. Nicht? Und er hatte Glück gehabt, sagen die. Hat Glück gehabt. Ja, in dem Moment, wo er nicht mehr konnte, aber wo dieser Kaiser eben Jesus Christus gehorsam sein wollte unter allen Umständen und dann nicht mehr weiter konnte, dann greift eben eine höhere Macht ein. Also an die geschaut. Nicht wahr? Das sind Dinge, die man da sieht. Auch die ganze Einstellung, die er zur Gewalt hatte. Nicht, er musste mal einen Feldzug gegen die Ungarn machen. Und mit 7000 Rittern ist er da ins Ungarland gezogen und hat dann ein Ungarheer mit 70.000 geschlagen. Was macht er? Nach dem Sieg wollen andere Leute einen großen Triumphzug machen. Da hat er sich in der Kreuzform im Büßergewand, barfuß, vor seinem ganzen Heer auf den Boden geworfen. Da haben sie so einen Kreuzsplitter mitgehabt. Und hat Gott um Verzeihung für ihre Schuld gebeten. Und hat all seinen Feinden vergeben und hat seine Ritter aufgefordert, dasselbe zu tun. Nicht wahr? Das ist, als ich mir überlegt habe nach dem Krieg, welche Figur gibt es überhaupt noch in der deutschen Geschichte, die man den jungen Deutschen als Vorbild zeigen kann, wie wenn man mit der Macht umgeht, mit dieser ungeheuren Macht, die der Mensch heute hat. Da habe ich nur den Heinrich III. Als den Kaiser gefunden, der das eindeutig repräsentiert hat. Als er dann wahrscheinlich vergiftet worden, ich war mit 39 Jahren gestorben ist und gemerkt hat, dass er sterben muss, dann hat er öffentlich noch seine ganzen Sünden nochmal bekannt. Ein öffentliches Sündenbekenntnis als Kaiser abgegeben und ist dann in den Armen seines besten Freundes und Beichtvaters des Papstes Viktor des Toten gestorben. Nicht wahr? Als Zeichen der totalen Einheit im Kampf um das Reich Gottes. Und es ist sehr interessant, nicht wahr, wenn Sie den Hebräerbrief lesen, da heißt es, ihr Ende schauert an. Und wenn Sie dann das Ende des nächsten Kaiserpapstes angucken, nämlich Heinrich IV., sein Sohn, der leider erst 6 Jahre alt war, wie der Vater gestorben ist, und der Papst Gregor VII., der dann den Investiturstreik gemacht hat, die sind beide abgesetzt in der Verbannung gestorben. Der Papst hat dann in seinem noch am Schluss gesagt, ich vergebe allen Menschen, nur diesem Heinrich IV. Vergebe ich nicht. Und ist dann trotzdem zu heilig gesprochen worden, was ich nicht verstehe, nicht wahr? Denn der Mann war kein Heiliger. Und der Punkt war natürlich das, dass der Kaiser Heinrich III. War ein absoluter Feind der sogenannten Simonie. Nicht wahr, dass man also die Ämter, Bischöfe und so weiter, Papst kaufen konnte. Und war ein Anhänger der Bewegung von Cluny, der Clunyacenser, die eben diese Reinigung von Staat und Kirche durchführen wollten. Und Heinrich III., wie er dann mit 18 Jahren König wurde, sein Vater Konrad II. Gestorben ist, dann hat er einen Zug nach Rom gemacht und da waren 2 Päpste, die sich gegenseitig bekämpft haben. Und dann hat er eine Synode nach Sutri einberufen und hat die beiden Päpste absetzen lassen und hat dann einen Clunyacenser-Papst ernannt oder wählen lassen. Und das war ein Freund von dem Mönch Hildebrand, dem späteren Gregor VII., und wie dann Heinrich III. Zur Kaiserkrönung nach Rom kam, hörte er, dass dieser Papst ebenfalls den beiden anderen Geld gegeben hatte, damit sie endlich ruhig sind. Und darauf hat er sofort eine neue Synode einberufen nach Rom und hat auf den absetzen lassen. Und dann wieder wurde ein neuer Kliniazenser, Mönch Leo IX, ein Elsässer, wurde dann gewählt als Papst. Und die Römer haben die damals das Recht, die römischen Familien hatten das Recht, den Bischof von Rom zu wählen. Die haben dann freiwillig, ohne jeden Druck, dem Heinrich III. Das entscheidende Recht bei der Papstwahl eingeräumt. Weil er ein derartig inspirierter Mann war. Er sind mit 100 Mann mit einem Triumphzug durch Italien gezogen und Deutschland und nach Rom gekommen. Weil sie wussten, der Mann, der kämpft für das Reich Gottes wirklich. Und er war auch, aber auch der mächtigste von diesen Kaisern gleichzeitig. Es ist sehr interessant, wenn man das mal sieht. Es ist keineswegs so, dass man keine, als Christ keine Politik machen kann. Nicht? Sondern es ist wirklich, hier hat man ein Beispiel in der deutschen Geschichte, was geschieht, wenn der oberste Mann, wenn er sich rückhaltlos und bedingungslos an Gott ausliefert und ihm gehorchen will. Es gibt dann viele Geschichten, aber das führt zu lang. Aber wenn Sie mit dem Heinrich III. Mal was zu tun haben, dann passen Sie gut auf. Weil er hat keine Skandale gemacht, deswegen haben wir wenig, ist er nicht so interessant für die Skandalpresse und für die Medien. Nicht? Aber er ist er war doch für mich der Höhepunkt der Entwicklung. Jetzt geht dann die Geschichte weiter. Das ist der nächste Schritt. Die Spaltung, die beginnt im Jahr 1054 mit der Spaltung zwischen Ost- und Westkirche. Da gab es einen Bischof Humbert von Silva Candida, der war der theologische Berater des späteren Papstes Hildebrand, Gregor VII. Und das war ein ganz arroganter Langobarde, der also nun die tollsten Theorien aufstellte, dass eben der Papst eigentlich das eigentliche Oberhaupt des Abendlandes ist und nicht der Kaiser. Und die beiden Kaiser, der römische, der deutsche und der griechische Kaiser, dass es nur die Arme sind und dass der Papst der Kopf ist und die Arme haben nur das zu tun, was der Kopf will. Und hat also nun da eine Theorie entwickelt, die natürlich vor allem bei Ostrom zunächst auf knallharte Abwehr gestoßen ist. Und er ist dann im Jahr 1054, man weiß bis heute nicht ganz genau, ob im Auftrag des damaligen Papstes oder nicht, ist er nach Konstantinopel und hat dort die Bannbulle gegen die Orthodoxen auf den Altar der Hagia Sophia, der größten Kirche, da drüben geschmettert und hat damit den Bruch vollzogen zwischen Ost- und Westkirche, an dem er heute noch herumknabbert und der bis heute noch nicht wirklich überwunden ist. Und dann kommt auch dadurch, dass dieser Papst nicht mehr der Seelsorger des Kaisers war, was seine eigentliche höchste Aufgabe gewesen wäre. Nicht so wie der Viktor II. Zum Beispiel, der Seelsorger und seines Freundes des Kaisers war, sondern man hat diesen vierjährigen, den sechsjährigen, hat man geraubt zunächst einmal, zwei Bischöfe, und hat ihm von klein auf irgendwo beigebracht, dass die ganze Religion mehr oder weniger Machtpolitik ist. Und als dann der Gregor der Siebte gewählt wurde, die haben, solange der Kaiser klein war, der Heinrich der Vierte erst 9 Jahre alt war, da hat man schnell in Rom die Gelegenheit benutzt, da hat der Papst Nikolaus der Zweite, hat eine neue Ordnung der Papstwahl eingeführt mit den Kardinälen und hat damit den Kaiser ausschalten wollen aus der Mitbestimmung. Und interessant war dann, dass der Gregor der Siebte in dem Moment, wo nun die Papstwahl sein sollte, er hat sich nicht durch diese Kardinäle wählen lassen, sondern er hat sich durch das Volk von Rom zum Papst ausrufen lassen. Und das hat natürlich dem Heinrich IV. Seinen Beratern überhaupt nicht gepasst, sodass der ihm dann einen Brief schrieb, steig herab, du falscher Mönch, von deinem Stuhl, und da war er 16 Jahre alt, Aber der Gregor der Siebte war ein außerordentlich dynamischer Mensch und der hatte sich eine außerordentlich feste Position bereits erkämpft, sodass der Bannstrahl, den er dann gegen Heinrich den Vierten schleuderte, dass der stärker wirksam war als die Absetzungserklärung, die der Kaiser gegen ihn machte. Sodass der Kaiser Heinrich der Vierte mit seiner Frau Bertha, sie sind dann im Winter aufgebrochen und sind über die Alpen und haben dann den Papst, der nach Deutschland wollte, um den Heinrich den Vierten abzusetzen, haben sie ihn in Canossa, sind sie vor der Burg erschienen und der Papst, der Kaiser im Büßergewand, barfuß im Schnee. Ich war so lange erschienen, bis die Umgebung vom Papst gesagt hat, also das geht jetzt nicht mehr so, du musst den Bann lösen. Und das hat er dann gelöst. Und dann ging aber der Kampf natürlich weiter zwischen den beiden. Und wie gesagt, am Schluss seines Lebens wurde sowohl Gregor der Siebte, der floh dann zu den Normannen und ist in totaler Verbitterung gestorben, als auch Heinrich der Vierte wurde von seinem eigenen Sohn gefangen und abgesetzt. Und ihr Ende schauet an. Hier die totale Einheit, vorher jetzt die totale Zerrissenheit, weil sie ihre Macht mehr liebten als ihren Auftrag. Beide Seiten. Und der Gregor der Siebte hat natürlich auch dann, ist hauptverantwortlich natürlich für viele Dinge, die bis heute nachwirken, zum Beispiel für das absolute Zölibat. Das geht auch auf Gregor den Siebten zurück. Und das heute ja ein großes Hindernis geworden ist, in dieser Form in der katholischen Kirche. Darf ich das nächste? Und das wird hier symbolisiert, nicht? Da kommt noch etwas, ich habe noch gesagt, die Kreuzzüge im Jahr 1096. Es ist immer so in der Geschichte oder oft so, dass wenn eine Spannung in einem Land unerträglich geworden ist, dann sucht man, oder es ist auch bei den Menschen, bei den normalen Menschen oft so, wenn zwei Krach haben, nicht wahr, dann sucht man einen Dritten, um das abzureagieren. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich im Altenheim in Dornstadt mal von einer Diakonissin, die mich angefleht hat, und gesagt, Herr Doktor, kommen Sie mal in dem Zimmer sowieso, da hat der Mann mit der Frau Krach und der Mann hat auch eine runde Kauer und jetzt will sie sich scheiden lassen und das ist ein furchtbarer Krach, können Sie nicht kommen und helfen, ich werde nicht mehr fertig mit denen. Da bin ich also hingegangen und dann hat die auch erzählt, warum, dass er sie gehauen hat und eine Ohrfeige gab und wegen irgendeiner Unverschämtheit, die Frau gemacht hat. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, wissen Sie, von mir hätten Sie zwei gekriegt. Dann war der Friede hergestellt. Da sind sie beide auf mich rein. Und der Mann hatte also die Möglichkeit, seine Frau zu unterstützen. Und der Friede war hergestellt. Ich habe gerade noch die Türe erreicht, bevor ich losplatzt bin vor Lachen. Und habe dann zu der Schwester Hildegard gesagt, gucken Sie, Schwester Hildegard, der Trick hat funktioniert. Und so ist es auch gegangen. Damals, wie dieser Kampf zwischen Kaiser und Päpsten, wie die ganze Christenheit, die vorher unter Heinrich III. Noch in Erwartung des Reiches Gottes, der Wiederkunft Christi war, nicht wahr, damals, und wie jetzt plötzlich stattdessen ein furchtbare Zerstörung dieser ganzen Idee kommt, dass die Leute damals dann nach Lösungsmöglichkeiten suchten. Und eine Lösung, um diesen inneren Konflikt nach außen abzuleiten, waren die Kreuzzüge. Hier hat man also ein gemeinsames Ziel, einen gemeinsamen Kampf gegen den Islam, gegen die Türken bzw. gegen die Araber gehabt. Und ist man sich dann in gewisser Beziehung wieder einig geworden. Aber Einigung im Anti hält nie. Wenn sie nicht Einigung für etwas ist. Und deswegen geht es da noch los. Im Jahr 1096 kommen die Kreuzzüge. Und das Ganze führt zu der Entsakralisierung des Kaisertums. Der Kaiser war gleichzeitig ein geweihter Diakon, hatte also die unterste Stufe des Priestertums immer. Und eine Verweltlichung des Papsttums. Die beiden Dinge sind das Ergebnis davon. Wer hat Recht, fragt man dann, statt was ist Recht?
Nicht? Und diese Entwicklung geht nun ständig weiter. Die Begegnung mit Griechentum, Islam, der Reichtum durch neue Handelswege führt zur kritischen Prüfung der eigenen Ordnung. Ein neues Weltbild, das Kopernikus bringt, und später Galilei, aber zuerst der Kopernikus, ein neues Weltbild führt zu neuem Ich- und Weltbewusstsein, das alte Ordnung zu zersetzen begann. Kopernikus, Kolumbus, der dann Amerika entdeckt, Martin Luther, Gutenberg, die Revolution in den Medien, durch die neue Druckerkunst, dadurch wird, das muss man als evangelische Christen wissen, dadurch wird das geschriebene Wort plötzlich das Medium, und bis dahin waren es die Bilder, mit denen man die Geschichten darstellte in den Kirchen und so weiter. Und jetzt kommt eine Art, immer wenn irgendein neues Medium kommt, dann werden die Leute besoffen davon, Entschuldigung, wenn ich es mal sage. Dann gilt nur noch das. Und dann schlagen sie im Ulmer Münster 60 Altäre kaputt. Die schönsten Dinge, die man hatte. Macht diese Kirchen, zerstört sie weitgehend. Ich habe neulich die Danziger Marienkirche mal gesehen, was da der Protestantismus gesündigt hat, nicht wahr, indem er alles weiß gestrichen hat mit Kalk, also diese schöne Backsteingotik, da waren auch ein paar nicht mehr ganz dicht, die das gemacht haben. Aber wie gesagt, bei uns in Ulm haben sie es besonders, da macht man es immer besonders krass. Der Karl der Fünfte, der konnte sagen, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Und Erasmus, das waren die Philosophen, und die Fugger, die Kaufleute, nicht wahr? Die haben ja die ganzen Kaiser finanziert. Die Philosophie, ich glaube, die Spätscholastik, die eine Entartungserscheinung der ganzen scholastischen Philosophie von Thomas von Aquin war, dann der Ablasshandel, das römische Recht verdrängt das germanische Recht in der Zeit. Ich glaube, die Germanen hatten ja ein Lehensrecht vor allem. Also zum Beispiel dem Bauern, dem gehörte nur ein Drittel persönlich von seinem Acker und zwei Drittel hat er von der Gemeinde zur Verfügung gestellt gekriegt als Lehen. Und so geht es auf, die Dörfer sind dann Lehen gewesen für den Grafen sowieso, und die Grafen hatten wieder ihre Lehen von einem Fürsten und der Fürst hat es wieder vom Kaiser. Also jedenfalls war das kein Besitz in diesem heutigen Sinn, sondern es war ein verliehenes, ein geliehenes Eigentum. Etwas, was dem christlichen Gedanken viel mehr nahesteht. Denn Jesus, bei Jesus ist das Eigentum Leihgabe von Gott, mit dem man wuchern soll für die anderen, für den Nächsten. Insofern war dann die Ersetzung durch das Privateigentumsrecht, kommt auch aus den Kämpfen zwischen Kaiser und Papst heraus. Denn in dem Moment, wo man diese Heere bezahlen muss, die man da aufstellt, um gegenseitig sich totzuschlagen, in dem Moment muss man Geld haben. Wenn man kein Geld hat, dann gibt man Rechte aus. Und so haben die Fürsten und die Grafen und so weiter, die haben natürlich sich dann immer entsprechende Rechte ausbedungen, die man dann beschwören musste und für ewige Zeiten. Und so kommt es zum Besitzrecht. Und umgekehrt wird dieses Besitzrecht dann die Grundlage für den Kapitalismus. Und das germanische Recht, wie gesagt, verschwindet leider. Oder das Ich-Bewusstsein haben sie zum Beispiel auch sogar im Heer, nicht wahr? Bis dahin waren die Ritterheere, der Ritter, der sich sozusagen Gott verpflichtete, für eine Aufgabe, meinetwegen ins Heilige Land zu ziehen oder sonst etwas zu machen. Jedenfalls diese Ritterorden, die wir hatten im Mittelalter, das waren geistliche Orden, nicht? Wird es abgelöst durch die Landsknechtsheere, nicht? Wobei die Einzelnen, ob das Schweizer oder Schwaben oder sonst was sind, nicht wahr? Sie verdingen sich bei irgendeinem Fürsten gegen Bezahlung. Sie fragen nicht, ist das Recht, was der macht, oder ist das Unrecht? Ist ganz egal, Hauptsache es gibt Geld, nicht wahr? Und das ist diese Lösung von der höheren Ordnung, die auch dann auf die Armee, den Staat und so weiter übergeht. Da kommt der Italiener, der Machiavelli, der dann sogar das noch theoretisch begründet und vom heiligen Egoismus spricht, vom Sacro Egoismo, der dann das Motiv wird für die Menschen, statt dem vorherigen, dem Reich Gottes zu dienen. Und dann kommt natürlich die Reformation, nicht wahr, hier. Die Reformation ist Ausdruck dieses neuen Ich-Bewusstseins. Es ist ganz interessant, nicht wahr, nachdem nicht mehr im Mittelpunkt steht die Frage, wie kommt das Reich Gottes auf die Erde, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann würde alles Übrige zufallen. Auch deine persönliche Seligkeit, auch die Rettung von deinem Ich, nicht wahr, kommt dann. Jetzt letztlich ist diese Ideologie, die Idee vom Reich Gottes scheinbar unglaubwürdig geworden an den Kämpfen zwischen Kaisern und Päpsten. Glaubt niemand mehr daran, dass das Reich Gottes sein soll, was sich gegenseitig totschlägt. Nicht wahr? Und nun kommt die Akzentverlagerung, die sehr verhängnisvoll ist, vom Reich Gottes auf das Ich. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Bekomme ich ihn durch gute Werke oder bekomme ich ihn durch den Glauben? Und nun wird etwas auseinandergerissen, was zusammengehört. Nicht wahr? Der Glaube und die guten Werke sind eine Einheit, die kann man nicht auseinanderreißen und sich als gegenüberstellen und als Alternative aufbauen. Das ist ein Blödsinn meines Erachtens. Nicht? Und es kommt daher, weil keine Vision vom Reich Gottes mehr da ist in dieser Zeit. Und da wird aus der Kirche, wird an ein Heilsinstitut zur Rettung einzelner Seelen, wobei dann die Heilsmittel, also Eucharistie und all die anderen Dinge, die werden dann mit zum Wichtigsten, und diejenigen, die diese Heilsmittel verwalten, die Priester und der Klerus und der Papst, die werden dann entsprechend, kriegen eine entsprechende große Bedeutung, die ihnen nicht zusteht im Grunde. Und also das ist die Folge, und an der Stelle läuft die Reformation schief. Ich habe ein, muss ich Ihnen doch vorlesen, eine Erklärung vom Papst Hadrian III., das war der letzte deutsche Papst, er war Niederländer, damals hatte Holland noch zum Heiligen Römischen Reich gehört, und der hat im Jahre 1523, als die Reformation im vollen Gang war, von 1517 ab, nicht, hat er durch seinen Nuntius am 3. Januar 1523 auf dem Reichstag von Nürnberg ein Bekenntnis verlesen lassen, in dem es unter anderem neben vielen Dingen heißt: Wir wissen wohl, dass auch beim Heiligen Stuhl schon seit manchen Jahren viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen ist. Missbräuche in geistlichen Sachen, Übertretungen der Gebote, ja, dass alles sich zum Argen verkehrt hat. So ist es nicht zu verwundern, dass die Krankheit sich vom Haupt auf die Glieder, von den Päpsten auf die Prälaten verpflanzt hat. Wir alle, Prälaten und Geistliche, sind vom Weg des Rechtes abgewichen, und es gab schon lange keinen einzigen, der Gutes tat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und uns vor ihm demütigen. Ein jeder von uns soll betrachten, weshalb er gefallen, und sich lieber selbst richten, als dass er von Gott am Tage seines Zornes gerichtet werde. Deshalb sollst du in unserem Namen versprechen, dass wir allen Fleiß anwenden wollen, damit zuerst der römische Hof, von welchem vielleicht all die Übel ihren Anfang genommen, gebessert werde. Dann wird, wie von hier die Krankheit ausgegangen ist, auch von hier die Gesundung beginnen. Er weist dann noch darauf hin, dass man nicht mit einem Schlage alle Missbräuche beseitigen könne, wenn man nicht durch zu radikale Eingriffe mehr Schaden als Nutzen anrichten wolle. Man müsse vielmehr einen Schritt nach dem anderen in Richtung einer solchen Reform machen. Der jetzige Papst hat sich bei seinem Besuch in Mainz damals und auch sonst immer wieder, hat sich dieses Schuldbekenntnis vom Hadrian zu eigen gemacht. Nun, wenn jemand so klar das sagt, wie der das da gesagt hat, und der Luther geht dann her und sagt, oh, interessiert mich nicht, so ist das eine Todsünde. Entschuldigung, wenn ich das sage. Er hat damit die entscheidendste Chance verpasst, die eine wirkliche Spaltung dann verhindert hätte. Und diese Spaltung hat uns ja nun wirklich nicht bloß im 30-jährigen Krieg und sonst wie bis heute nur Unglück gebracht. Nicht wahr? Und man muss das wissen, denn Sie kriegen das im evangelischen Religionsunterricht nicht gesagt, was da los ist, nicht wahr, in der Vergangenheit. Und wir müssen uns da bei der eigenen Nase packen und nicht in Luther einen Heiligen sehen. Der hat da einen entscheidenden Fehler hat er da gemacht damals. Dann geht es weiter, dann wird die Sache unaufhaltsam und geht dann weiter.
Worin bestand der Fehler Luthers?
Dass er dieses Schuldbekenntnis einfach vom Tisch gewischt hat. Das interessiert ihn nicht. Kann schon sein, dass er nicht geglaubt hat. Aber wenn ein solches Schuldbekenntnis hat noch kein einziger Papst vorher abgelegt. Und ich kann auch mich nicht darauf berufen, nicht wahr? Wenn, wie gesagt, nehmen Sie gerade den Heinrich III., wenn einer gekommen ist und hat seine Schuld bekannt, dann hat er sie ihm vergeben. Warum? Weil er das musste von Jesus her. Ob er es glaubt oder nicht, war nicht die Frage. Sondern für ihn war die Sache das, dass wenn so etwas geschieht, dann muss ich entsprechend handeln. Da muss ich zumindest ein solches Schuldbekenntnis akzeptieren. Sonst brauche ich keines mehr akzeptieren. Also das ist in meinen Augen, ich sehe darin sehr etwas vom Schlimmsten, was einfach, es wird bei uns unter der Decke gehalten und man tut so, als ob nur die Frage vom gnädigen Gott und so weiter, als ob das Einzige gewesen wäre. Es sind viele Faktoren gewesen, die da mitgespielt haben. Aber das führt jetzt in dem Zusammenhang etwas zu weit. Nachdem das Ich-Bewusstsein sozusagen hat die ganze Pyramide, die ganze mittelalterliche Ordnung gesprengt, nicht? Und jetzt kommt, jetzt geht's weiter. Und zwar mit der Entwicklung von des Allgemeinbewusstseins und des Seins im Sein. Das heißt, das Sein ist die Entdeckung zum Beispiel des Menschen und der Organe und überhaupt diese ganze moderne Wissenschaft, die sich nun entwickelt. Und Sie sehen, hier steht Organe. Im Jahr 1543 werden die ersten Organe entdeckt. Da beginnt, kommt das erste Anatomiebuch. Kommt da, bis dahin war die Sektion und das alles verboten. Und von da ab datiert die Entwicklung auch der modernen Medizin. Und die Familie wird plötzlich zum obersten Prinzip. Die Könige von Gottesgnaden, die dann, nachdem die Kaiser und die Päpste praktisch in den Hintergrund getreten sind, hängt alles vom Erben ab, von dem du Felix Austria Nube, du glückliches Österreich heirate, sagte man damals, nicht? Die Familie ist das Wichtigste für die adlige Familie, die Arbeiterfamilie, die Zunftfamilie, die Bauernfamilie und so weiter. In der Familie bist du groß geworden, da bist du geboren, nicht wahr? Die bestimmt dein Schicksal. Und weil du Erstgeborener bist in diesem Fürstenhaus, darum gehört dir das ganze Fürstentum. Und während früher im alten Recht die Herzöge und die Fürsten noch belehnt wurden, haben ihre Herzogtümer als Lehen bekommen. Jetzt hat sich das alles verschoben, jetzt ist es Besitz geworden. Und nun entscheidet eben das, ob der als Erstgeborener auf die Welt kommt oder als Zweiter, sonst was entscheidet sein Schicksal. Damit wird die Familie zum eigentlichen Leitbild und zum obersten Prinzip. Das lässt sich in vielen Einzelheiten dann noch ausführen, aber das wird zu weit sonst. Sie haben da den Absolutismus, heißt man das auch, das revolutionäre Familienbewusstsein, Absolutismus, Erbfolgekriege, Krone-Kolonien. Wenn Sie dran denken, der extremste Vertreter dieser ganzen Ideologie war der Ludwig der 14., nicht der sagte, der Staat, das bin ich. Und dann hat er unter anderem die ganze Pfalz niederbringen lassen und hat das Elsass geraubt und hat hat ihr diese ganzen schönen deutschen Städte, Straßburg und Colmar und wie sie alle heißen, immer, hat er dann gestohlen dann haben die deutschen Fürsten ihn imitiert. Die haben dieses Prinzip der absoluten Herrschaft verwirklicht und das Ergebnis war natürlich automatisch, dass dann der Widerstand bei den Unterdrückten gewachsen ist und dass dann am Schluss, Sie wissen alle, 1789 kommt es dann zur Französischen Revolution, zu dem riesigen Blutbad da drüben und es ist ja das Vorbild auch für die Russische Revolution geworden und das Ergebnis dieses Ismus, Absolutismus, ich wollte das noch vorher sagen, bitte, die Spaltung in der Reformation, die kommt, weil aus der Höchstwert, als die Einheit verloren geht unter diesen Päpsten und man sich gegenseitig in der Christenheit das noch bekämpft, da wird die Einheit plötzlich die wichtigste Eigenschaft, da wird das der höchste Wert, darum wird katholisch, einheitlich, wird dann zum Katholizismus. Nicht wahr? Es wird also ein Ismus, der einen falschen Höchstwert hat. Nicht? Nämlich Einheit hat er als Höchstwert und nicht mehr Wahrheit und Liebe. Und Liebe zu deinem Nächsten und Liebe zu Gott. Und dann kommt aus dem Protestantismus, im evangelischen Lager, wird dann der Gewissensprotest im Namen der Wahrheit, nicht wahr, wird dann zum höchsten Wert. Auch anstatt der Liebe zu Gott oder der Liebe zum Nächsten. Und dann wird aus evangelisch-protestantismus auch eine Ideologie. Und im Namen dieser beiden Ideologien schlägt man sich den Schädel ein, nicht wahr? Und bringt sich um, sodass am Schluss vom 30-jährigen Krieg, nicht wahr, da sind von 17 Millionen noch 4 Millionen übrig geblieben in Deutschland. Nicht? Und das sind also die beiden, für mich, beiden ersten Ismen. Katholizismus und Protestantismus. Und dann kommt, wie gesagt, der Absolutismus, die absolutierte Familie als Höchstwert. Das nächste. Und dann die Kriege im Namen dieser Fürstentümer und Könige, nicht wahr? Die schaffen erst richtig das Nationalbewusstsein. Nicht die Einfälle der Franzosen in Deutschland, zuerst La Grande Nation, nicht wahr? Das hat der Ludwig XIV. Fängt damit an. Ich glaube, dann kommt der Napoleon, der sich die Kaiserkrone selber aufsetzt und damit die Nation als höchster Wert dasteht, der Götze, dem man dann Millionen opfert, in den nationalen Kriegen, beim Nationalismus, aus einem gesunden und notwendigen Volksbewusstsein, nationalen Bewusstsein, wird Nationalismus, genauso wie evangelisch ist richtig, katholisch ist richtig, aber Katholizismus ist falsch und Protestantismus ist falsch und nationales Bewusstsein ist notwendig, aber Nationalismus ist falsch, wenn ich Nationen zum Götzen mache. Nicht wahr? Und das müssen wir lernen, das zu unterscheiden, denn wir werden heute, versucht man uns kaputt zu machen in Deutschland, indem man jede Form von nationalem Bewusstsein zerstört. Und ohne das kann ein Volk nicht existieren. Das braucht man, nicht dieses Bewusstsein. Und in der Zeit wird nun, die Zellen werden da entdeckt, etwa ums Jahr 1820 rum, entdeckt man bei der weiteren Untersuchung des Organismus, entdeckt man die Zellen im Sein. Nächstes bitte. 1813, nicht wahr, habe ich da hingeschrieben, weil das sind die Befreiungskriege von Napoleon, die dann auch in Deutschland ein starkes nationales Bewusstsein geschaffen haben, das dann 1870, 71 und so weiter, später in Nationalismus teilweise entartet ist. Hier haben Sie das soziale und das Klassenbewusstsein, das Jahr 1789 steht da, ich glaube, das ist sowohl der Ausbruch der Französischen Revolution, als auch die Entdeckung der Chemie, Lavoisier heißt der Franzose, er ist der Begründer der modernen Chemie und vorher, in dem vorherigen Bild müsste eigentlich noch Kepler und Astronomen und die Physiker, Newton und wie sie alle heißen, da wird die Physik entdeckt, in dieser Zeit. Und diese Entdeckung der physikalischen und der chemischen Gesetzmäßigkeiten, die ermöglicht eine neue Art der Produktion. Und deswegen kommt es dann zur Entwicklung der modernen Industriegesellschaft, weil die Produktionsmethoden nun von der Wissenschaft her geliefert werden. Und damit auch die weiße Rasse wird durch diese enorme wissenschaftliche Entwicklung, wird sie überlegen gegenüber allen übrigen. Und da kommen die großen kolonialen Expansionen aufgrund dieser Überlegenheit. 48 ist das kommunistische Manifest, nicht wahr? Der neue Stand in der Industrie, der Arbeiterstand, der wird nun rücksichtslos ausgebeutet. Und das führt dazu, dass Karl Marx nun dieses neue Bewusstsein, sogenannte Klassenbewusstsein, ideologisiert und zum Höchstwert macht. Die Klasse wird der Höchstwert und damit wird im Grunde die russische Revolution und auch die anderen Revolutionen werden da vorbereitet mit dem Höchstwert Klassenbewusstsein. Die Moleküle, es geht weiter, 1864 etwa, entdeckt man das sogenannte periodische System. Damit wird ein entscheidender weiterer Schritt gemacht in der Frage bei der Physik und Chemie. Und dieser moderne technische Fortschritt hängt damit zusammen. Die Moleküle, wie gesagt, werden dabei entdeckt. Bitte, nächstes. Ab 1850 etwa kommt dann der große Fortschritt in der modernen Biologie. Die Mendelschen Gesetze werden so, glaube ich, 1669 etwa entdeckt von Mendel, die Vererbungsgesetze. Und gleichzeitig geht die Eroberung der farbigen Welt, der Entwicklungsländer, durch die technisch überlegenen Europäer. Und das schafft alles zusammen ein biologisches Bewusstsein, ein Rassebewusstsein, sowohl bei den Weißen selber als auch bei den Schwarzen und Farbigen im Antwort darauf. Und dieses Rassebewusstsein ist moderner als das Klassenbewusstsein und ist deswegen hat der Nationalsozialismus den Kommunismus in Deutschland geschlagen. Das will zwar kein Mensch mehr hören heute, das ist aber die reine Wahrheit. Ich habe das miterlebt als junger Kerl, nicht wahr? Die deutsche Jugend hat der Hitler gewonnen durch die Überwindung des Klassenbewusstseins, durch die Überwindung der Streiks und des Klassenhasses, der auf den Straßen herrschte, wo man sich gegenseitig totgeschlagen hat. Und dass er gesagt hat, wir sind ein Volk, nicht wahr? Wir sind eine Rasse, eine Art. Und deswegen ist das Unsinn, wenn man sich gegenseitig umbringt. Lass uns lieber die anderen umbringen, so etwa, nicht wahr? Das ist die Katastrophe dabei, nicht? Aber Sie sehen, dieses biologische Bewusstsein ist etwas anderes auch zum Beispiel als in Italien, wo der Mussolini seinen Faschismus gegründet hat. Das ist einer der modernen kommunistischen Tricks und marxistischen Tricks, den Nationalsozialismus und den Kommunismus oder den Nationalsozialismus als Faschismus zu bezeichnen. Der Nationalsozialismus war kein Faschismus, der war Rassesozialismus, nicht wahr? Das macht man nur, weil man nicht zugeben will, siehe jetzt diese Ausstellung in München oder solche Sachen, man will nicht zugeben, dass der Hitler den Kommunismus ideologisch geschlagen hat in Deutschland, nicht wahr? Und deswegen halte ich nur lange nicht für richtig, was der gemacht hat, aber ich verwahre mich dagegen, dass man dann einfach bloß mit solchen Schlagworten, wo der normale Mensch überhaupt nichts mehr mit anfangen kann, wo dann plötzlich, um Gottes Willen, ich bin ein Neofaschist, nicht wahr? Ich bin, wenn ich nur noch das Wort Ordnung und Gesetz und Recht in den Mund nehme, nicht, dann bin ich ein Neofaschist, nicht? Und das ist einfach eine Lüge, eine infame Lüge. Und die wird ganz, ganz bewusst, gezielt bewusst, wird die bei uns eingesetzt, um hier jetzt einen neuen Neomarxismus bei uns modern zu machen. Nicht? Denn wenn es oben wegfällt, dann wird das andere wieder modern. Nicht? Und Sie sehen, dass das Artbewusstsein kommt, also das biologische Bewusstsein kommt in einer entarteten Form wieder bei den Grünen zum Vorschein hier. Nicht wahr? Das ist auch nichts anderes als biologisches Bewusstsein, was da passiert. Nicht? Und wenn ich das verabsolutiere, dann mache ich so ein Spektakel wie bei diesen Transporten, Castro-Transporten. Nicht? Das ist genau das Gleiche, was da jetzt passiert. Bitte, das Nächste. Und jetzt kommen wir an das Ende des im Sein. Wir haben also da die Elemente, die Atome, das geht dann in die vorherige, das vorherige Bild. Da
waren noch die Atome drin.
Ja, da hier.
Da waren die Atome noch drin.
Da geht also das, die Entdeckung der Atome, das ist, wie gesagt, ums Jahr 1869, etwa 65, da werden die Atome entdeckt. Und jetzt kommt 1900, da entdeckt Max Planck dann die Quanten und entdeckt die Quantenphysik. Und man sieht, dass die Atome Atom heißt im Grunde unspaltbar und dass es ein Irrtum ist, der Name, denn jetzt beweist Planck und nachher auch Einstein und so weiter, sie beweisen, dass das eben nicht stimmt, sondern dass es noch kleinere Teilchen gibt, nämlich die Quanten, die Quanten und die, jetzt heißen sie noch, gibt es noch kleinere? Quarks heißen sie, ja. Und das ist natürlich eine Revolution, weil man nun ans Ende der drei Dimensionen gekommen ist. Ich war in der Entwicklung nach unten. Jetzt sind sie in der Physik am Ende der drei Dimensionen. Sie brauchen also jetzt uns erklären, die Metaphysik kommt hier. Und Sie sind bei der Psychologie, also bei der Psyche, beim Bewusstsein, sind Sie ebenfalls am Ende bei dem Menschheitsbewusstsein, das entstanden ist durch diese moderne Entwicklung. Denken Sie nur an Computer und an die Internet und wissen, was alles ist, die ein großes Menschheitsbewusstsein schafft. Und wir sind auch hier am Ende dieser Entwicklung angekommen und bei der Psychologie kommt die Parapsychologie. Es kommt also, Sie brauchen, um den Menschen zu erklären und die Welt zu erklären, brauchen Sie eine höhere Dimension. Da genügen die drei Dimensionen nicht mehr. Das ist das sowohl das Negative als auch das Positive an unserer Entwicklung, weil das nämlich uns die Möglichkeit gibt, wieder zu zeigen, dass diese höhere Dimension, die haben wir längst in der Bibel drin, nicht wahr? Die ist da. Und wir müssen das nur umsetzen in die moderne Wirklichkeit. Wir sind aber von der wissenschaftlichen Seite her und von der Bewusstseinsentwicklung sehen wir den anderen, den ganzen Materialisten heute haushoch überlegen. Wir brauchen nichts ändern im Grunde. Denen ist alles zusammengebrochen, nicht wahr? Der Kommunismus und was alles dazugehört. Der ganze dialektisch-historische Materialismus gehört auf den Kirchthaufen der Geschichte. Dem kann man nichts mehr anfangen. Ich war jetzt drüben in Russland ein paar Mal, nicht in Kiew und so, da habe ich auch den Vortrag gehalten in Moskau. Ich habe nie gedacht, dass ich in meinem Leben einmal in Moskau einen Vortrag halten werde, in dem ich den Russen zeige, warum ihr Kommunismus eine reaktionäre Angelegenheit ist. Ja. Wurde begeistert aufgenommen. Nicht? Jetzt haben sie kapiert, weil diese Art, verstehen Sie, wenn man sowohl wissenschaftlich als auch dann am Schluss sagt, so jetzt schlag schon mal deine Bibel auf, nicht? Da findest du die Dinge dort alle. Du musst bloß gut lesen und musst mal verstehen können, was da drin steht. Nicht? Und dann wird es plötzlich interessant. Es gab von jungen Russen, wenn der von der Seite die Dinge gesagt kriegt, da war kürzlich der in Chelyabinsk, eine große Universität, ich war der Rektor von der Universität, hat stolz bekannt, ich bin Atheist. Nicht? Und dann hat ihn einer meiner Freunde, ein Professor Schießer, der sehr viel Kontakte hatte nun da drüben, hat ihm also dieses Buch da Dein ist das Reich in Russisch und in Deutsch gegeben. Ne? Wir haben es auch in Russisch. Nicht? Das sind gerade diese Bilder da drin. Und da hat er es gelesen. Er hat es zweimal gelesen. Da hat er gesagt, das fasziniert mich, das Buch. Und das hat ihn umgedreht. Warum? Weil er lernte anhand dieser Bilder und anhand dieser Entwicklung nun zu sehen, nicht wahr, dass die Entwicklung nicht auf den Kommunismus zugeht, sondern der wird überholt. Der wird von was Höherem her überwunden, nicht wahr? Und der ist nicht das Ende der Geschichte. Und er hat es kapiert, weil er das Denken auf der Ebene gelernt hatte. Nicht? Und so viele andere auch. Nicht? In Minsk sind sie hergegangen und haben das Buch an der Universität für den Geschichtsunterricht jetzt eingesetzt. Nicht? Und in Kiew, da haben sie allein mir damals, wie ich dort war, jetzt im November, einen Haufen von den Dingen da behalten. Eine von diesen, der Parteichef hat gesagt, ja, das wird die Grundlage unserer ganzen Parteiideologie werden. Ne? Nicht? Ja, nicht? Sie glauben ja nicht, wie da drüben die Menschen offen sind, die haben einen Hunger nach einer Antwort auf den Mist, den sie gehabt haben vor 70 Jahren. Nicht wahr? Und wir hocken da nicht wahr, und tun nichts bei uns. Wir streiten uns um ein paar Burschen Steuer oder sonst irgendwas nicht wahr, und lassen das alles laufen, nicht wahr? Das ist so katastrophal, was da bei uns geschieht, nicht wahr, dass man hier 7 Jahre, tolle Chancen hatten wir, offene Türen, die Menschen waren hungrig nach was. Was haben wir gedacht? Wir haben die Pornografie und Sex und allen Dreck dann übergeschickt und haben nur noch unser eigenes Gesicht zerstören lassen von den größten Verbrechern, die die deutsche Geschichte jemals gesehen hat, nicht wahr? Und haben das akzeptiert. Nicht? Und jetzt kommt der Kommunismus zurück. Ich habe dem Herrn Weigel, dem habe ich vor 7 Jahren gesagt, da habe ich ein Büchlein gegeben gegen den historischen dialektischen Materialismus, da habe ich ihm gesagt, bitte Herr Weigel, tun Sie wenigstens diese 30 Seiten, die den historischen dialektischen Materialismus widerlegen, mal ein paar hunderttausend in die DDR rüber, damit die Diskussion über diese Fragen in Gang kommt. Damit die Leute anderes Denken bekommen. Wenn die kein anderes Denken kriegen als das, dann kommt der Kommunismus wieder zurück. Da kann ich Brief und Siegel drauf geben, dass es so geht. Och, das geht ihnen nichts an. Das geht ihnen nichts an. Jetzt kommt er noch, eines Tages kommt er zu Fall an an der jetzigen Situation, weil er das eigentliche nicht getan hat.
Genau.
Ja. Und nicht, der sagt, wir sprechen deswegen vom ideologischen und vom Atomzeitalter seit 1950. Die Atombombe hat die ganze Welt verwandelt. Und jetzt die Frage, ich war nachdem hier das Ganze sozusagen in Sein und Bewusstsein entdeckt ist, von woher soll die gemeinsame Ordnung und nach welchen Grundnormen soll die Ordnung für diese geografischen und physischen Einheit gewordene Welt, woher soll sie ihr Ordnung kriegen? Woher soll sie ihr Ordnungsbild kriegen? Woher soll sie die Grundidee kriegen, auf der man zusammenleben kann? Nicht, da kommen nur die Leute und wollen uns da mit dem Islam verkoppeln und lauter so dummes Zeug machen und da eine synkretistische Religion machen. Alles Blödsinn, ne? Nein, sondern wir sind an dem Punkt, wo nur noch eine Antwort übrig geblieben ist für jeden, der denkt, nämlich Jesus Christus, sonst gibt es keine mehr. Das kann man also genau nachweisen im Einzelnen. Und hier will ich die Nation zum höchsten Wert machen, das heißt dann Faschismus wie in Italien. Will ich das einzelne Ich, dann ist das eine liberalistische Demokratie, der sogenannte Pluralismus, Individualismus, der völlige Zerfall in einzelne Individuen, die ohne jeden Zusammenhang mehr sind, ohne jede höhere Ordnung mehr da sind. Oder soll die Klasse, das hat auch abgewirtschaftet, die Volksdemokratie hat ebenfalls abgewirtschaftet. Oder die Rasse, die hat noch nicht abgewirtschaftet. Heute, wenn Sie nach China gucken, was da passiert, die Chinesen werden die stärkste Nation in den nächsten 20 Jahren sein. Ne? Nicht wahr? Und Chinesen sind keine Kommunisten im üblichen Sinn. Die Chinesen sind das, was wir in Deutschland hatten im Jahr 33 bis 39. Das sind Rassesozialisten. Die haben genau die gleichen Prinzipien Nicht wahr? Und ich habe viele Chinesen schon gesprochen, habe gesagt, stimmt's, was ich da sage? Jawohl, das stimmt. Nicht wahr? Und deswegen ist der Deng und wie er heißt, der Volksführer, deswegen sind die so beliebt wie der Adolf Hitler bei uns war. Nicht? Die sind das, wir werden die Welt beherrschen morgen, nicht wahr? Das ist denn ihre Idee. Und beim Islam die gleiche. Das ist nicht bloß religiös, nicht wahr? Ich glaube das ja nicht. Das sind keine so arg religiösen Leute, nicht wahr? Sondern das ist der verkappte Rasse-Sozialismus und Rassismus, den die Araber und die Islamiten und Türken und so weiter haben. Hier haben sie, oder in Südafrika oder sonst wo, bei den Schwarzen, ja, damit, dass wir eine Anti-Rassismus-Geschichte vom ökumenischen Rat machen und den ihr mal aus dem Markt und sonst was machen, damit kriegen sie doch den Rassismus nicht aus der Welt. Das ist ein sau Blödsinn. Sie kriegen bei einigen Leuten in Deutschland, die nicht mehr denken können. Ja, da können sie ein bisschen aus der Reiche, nicht? Und die dann ihr eigenes Nest verschmutzen und bereit sind, jeden Dreck, den ihnen irgendjemand im Fernsehen, irgendeine Fernsehdame vorkaut, denn da glauben sie, dass das die Wahrheit sei. Nicht wahr? Und mit so einem Volk können sie am Schluss nichts mehr anfangen. Nicht? Das ist kaputt. Ja. Und die Kirche ist mit kaputt, die das zulässt. Also, oder, wie gesagt, wer ist die Frage, die ideologische Frage, heißt, wer wird morgen bestimmen, was auf dieser Welt geschieht und nach welchen Gesichtspunkten und Normen soll das Ganze geschehen? Das ist die Frage, vor der wir stehen als Generation. Ich habe schon lange gemacht, dann können Sie den Rest auch morgen machen. Ne? Ja. Damit Sie nicht zu sehr ermüden, denn Sie sind doch ein bisschen etwas abstrakter Stoff. Machen wir morgen Abend die zweite Hälfte, die natürlich dazukommt. Die Frage, was tun wir heute?
Jetzt tun wir das teilen, das ist noch nicht so weit.
Ja.
Noch nicht
gemacht. Ja.
Das ist noch extra.
Das tun wir extra, danke.
So, schade, Bruder Ernst, dass Sie nicht mein Geschichtslehrer waren. Ich habe mich sehr zurückerinnert in Geschichte, das habe ich immer furchtbar gern gemacht, aber ich habe nicht immer die besten Geschichtslehrer gehabt. Also, da hätte Sie bei mir im Gymnasium sein müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr gelernt, ja. Und zwar vor allen Dingen auch einen Durchblick kriegen. Ja? Mein Geschichtslehrer, das waren alle keine gläubigen Leute und die haben von der Bibel keine Ahnung gehabt und so, dann ist das natürlich alles anders gelaufen. Ja.
Also das, was ich eben wirklich sagen wollte, vielleicht haben Sie es verstanden, dass die biblische Vorstellung von der Geschichte, die eben sagt, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, dann ging die Sache gut, und er tat, was übel gefiel, dann ging es schlecht. Und das können Sie, dieses Prinzip können Sie genauso gut auf die deutsche und europäische Geschichte anwenden. Und Sie werden sehen, dass es stimmt, wenn Sie genau nachgucken. Und das ist das, was mir das Wichtigste scheint, denn eine Gesellschaft oder eine Nation braucht eine Vorstellung von der Geschichte. Ich brauche eine Vorstellung, wie ist das alles gekommen und wie hat sich das alles entwickelt, nicht wahr, wenn ich beurteilen will. Die meisten haben überhaupt keine Vorstellung mehr, wie sich die Dinge entwickelt haben bei uns. Und deswegen kommt ein so saudummes Geschwätz überall zustande. Nicht wahr? Jeder macht seine eigene Theorien und so weiter. Und die Verwirrung wird immer größer, weil wir keinen gemeinsamen Maßstab, auch für die Geschichte, nicht bloß für den Einzelnen. Ich brauche einen gemeinsamen Maßstab für zur Beurteilung. Was war in der europäischen Geschichte richtig, was war falsch? Solange die Polen sagen, es war nicht richtig, dass wir jetzt nach 700 Jahren das Land kassiert haben und die Deutschen rausgeschmissen haben, solange gibt es keine Einheit mit Polen. Und solange die Tschechen das Gleiche behaupten, solange gibt es keine Einheit da. Und solange wir nicht bereit sind, solange die Franzosen den Napoleon als den größten Heros aller Zeiten verehren, nicht wahr, solange gibt es letztlich keine Einheit mit ihnen. Das sieht man noch nicht, das ist aber unter der Decke, sehen die Dinge ganz klar. Sondern wir müssen einen Maßstab haben, dass ein solcher Mann wie der Heinrich III. Zum Beispiel, nicht wahr, dass das Leitbild ist an dem wir uns messen heute, an einem solchen Menschen. Und das alles, all der Nationalismus, all der Marxismus, der Kommunismus, der Egoismus im Nationalen, im Klassenkampf und so weiter, dass das keine Maßstäbe sind, mit denen man eine Zukunft aufbauen kann. Das geht nicht. Das endet in einem Wahnsinnskrach wieder, das Ganze. Und deswegen ist es natürlich nicht ganz gleichgültig, glaube ich, was wir machen, ob wir denen da drüben ein neues Geschichtsbild bringen, das sie akzeptieren, interessanterweise jetzt noch der große Teil, oder ob wir da sitzen und sagen, oh ja, ist doch alles hin, aber kann man doch nichts mehr machen. Das ist, ich bin ja noch für den Kampf, bin zwar 82, aber halt auch trotzdem.
Ja, für uns ist natürlich von der Bibel her das sehr interessant, dass da oben der letzte Spitze, die war leer. Das heißt, die Frage, die Sie zum Schluss gestellt haben, die stellen wir natürlich auch der Heiligen Schrift. Und da gibt es zwei Aussagen. Entweder sitzt da hinein der Antichrist und diktiert mit seinen Normen gegen Christus das ganze Weltgeschehen, oder eines Tages kommt Christus und er bestimmt dann das Ganze. Und das ist ja das, was wir letzten Endes erwarten und wollen, dass es hinausläuft.
Auf das laufen wir, ja.
Genau, ja. Also, in diesem Sinn, jetzt singen wir noch die zwei letzten Strophen. Die zwei letzten Strophen von 450. Strophe 4 und 5 steht auf der anderen Seite. Nicht, dass ich denke, wie hätte die falsche Nummer gesagt. 450, die zwei letzten Strophen. Wohl, mein Herz, du sollst ihm trauen. Also Vertrauen auf unseren Herrn, dass er diese Geschichte auch herbeiführt. So, unsere Orgelspielerin ist leider erkrankt, hat einen Kollaps. Ja, ja, ja. Das singen wir also jetzt mit ohne Orgel, das kriegen wir auch noch hin. Wohl, mein Herz, du sollst ihm trauen. Wohl, mein Herz, du sollst ihm trauen, was er dir verheißen hat. Wirst du auch erfüllet schauen, kommt es auch nicht gleich zur Tat. Spart es auch oft weit hinaus, es wird doch ein Amen draus. Es wird doch ein Amen draus. Amen, Herr, du willst erfüllen, was dein freier Mund verspricht. Das erwart ich nun im Stillen, bis ich's offenbart im Licht, dass du die Erfüllung gibst. Amen, ja, so wahr du lebst. Amen, ja, so wahr du lebst. Schlag vor, wir beten noch zusammen im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde leiden im Hause des Herrn immer da. Amen. So, wir